Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Liebes Kino Erinnerungen von Adrian Kutter. Ich heiße Michael Scheier, ich moderiere diese Audiosendung und ich freue mich sehr, dass unser Gast und Hauptredner Adrian Kutter auch wieder dabei ist. Hallo Adrian.
Hallo, lieber Michael. Freue mich sehr.
Adrian, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen von Hölzchens auf Stöckchen gekommen. Da haben wir angefangen, darüber zu sprechen, wie du die Filme aus dem Dritten Reich ins Kino gebracht hast, sie vermittelt hast mit Filmreihen, mit der Akademie für politische Bildung zusammen. Wir haben da so ein bisschen drauf geguckt, wie das in Seminarform gemacht wurde. Dann sind wir aber so ein bisschen von einem zum anderen gekommen. Wir haben darüber nachgedacht, warum zum Beispiel auch aus Russland gerade so wenige Filme auf dem Markt sind. Dann sind wir auf einmal bei Streamingdiensten gewesen, haben so ein bisschen über die Rolle des Kinos in der Gegenwart, in der Zukunft und über Serien gesprochen. Heute wollen wir vielleicht nochmal an einem Thema bleiben. Und bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, das heutige Thema soll die Filmbewertungsstelle sein, wo du ja lange Jahre auch Filme angesehen, bewertet und in einer Jury Prädikate ausgesprochen hast. Bevor wir damit anfangen, ich habe es geschafft, seit der ersten Episode, die wir angefangen haben, endlich den Film Kinder des Olymp aufzutreiben. Das war gar nicht so einfach, weil die Streamingdienste haben ihn alle gerade nicht im Angebot. Ich musste eine Online-Videothek suchen, finden. Die hat's mir dann per DVD zugeschickt. Ich konnte mir den Film anschauen. Und für diejenigen Hörer, die jetzt zum ersten Mal einschalten, das war in unserer allerersten Episode das Thema. Der Adrian hat nämlich als Kind die ersten Filmbilder, die er gesehen hat, war Kinder des Olymp. Und er hat sich dann sehr intensiv in seinem Leben mit diesem Film beschäftigt. Und jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Und jetzt weiß ich endlich, worüber er spricht. Und es ist ein sehr bemerkenswerter Film, muss man sagen.
Ja.
Er ist in Schwarz-Weiß. Er ist aus dem Jahr 1945. Klar, deswegen in Schwarz-Weiß von Marcel Canet.
Ist er? Ist er nicht? Also, fehlt mir eines aus dem Jahr 1939.
39 sogar.
39.
1939.
Ja.
Dann habe ich es schlecht in Erinnerung. Gut, dass du so ein gutes Erinnerungsvermögen hast. An dir geht kein Detail vorbei. 39. Aber wenn man heutzutage Filme aus der Geschichte schaut, hat man ja manchmal so das Gefühl, die sind träge, weil die Schnittgeschwindigkeit nicht so wie heute ist. Wir sind heute gewöhnt, dass alles so schnell geht. Manchmal brauchen Szenen etwas länger. Man braucht also ein bisschen Motivation, um diesen Film zu schauen. Mir ging es aber bei diesem Film ausnahmsweise nicht so. Er ist ungewöhnlich modern, finde ich. Also wenn man ihn heute schaut, hat er eine sehr berührende Geschichte. Die Geschichte ist, es geht um ein Schauspielerensemble an einem Theater und eine junge Frau, für die sich mehrere Männer interessieren und um die Verstrickungen darum. Ja. Und es ist sehr ergreifend tatsächlich. Also es ist kein Lustspiel, hat aber komische Elemente. Es ist kein Drama, hat aber tragische Elemente. Es ist einfach packend. Was hat denn für dich diesen Film ausgemacht? Warum hat er dich vielleicht auch so beschäftigt?
Ja, nun, die ersten Bilder, die ich gesehen habe als Vierjähriger, haben mich halt beeindruckt durch die Art und Weise, wie hier von der Kamera her das Ganze angegangen war. Ne? Also, und selbstverständlich die Ausstattung auch. Und wie die Kamera in der Ausstattung sich bewegt hat. Also nehmen wir mal die Szene, als die Protagonistin, ja, von der du gerade gesprochen hast, die von einigen Männern begehrt wurde, sitzt in einem Wasserbottich, ne, und die Kamera fährt um diesen Bottich herum. Ne. Das ist heute eine Selbstverständlichkeit. Die machen das mit einer Steadicam und fertig. Ne. Aber damals einmalige Geschichte, sowas hat man vorher nicht gesehen, wie beweglich die Kamera dabei war. Ne. Und Dann die Theatergruppe ist ja nicht nur in festen Räumen mit ihren Auftritten zugange, sondern auch auf den Straßen. Mhm. Sie geht mitten in ihr Publikum hinein, ja, also die ganz normalen Menschen auf der Straße. Und wie sie sich da mit ihren Kostümen, mit ihren weißen Gewändern bewegen, ja, und auch hier wieder die besondere Arbeit der Kamera, das Ganze aufzunehmen, das waren die Szenen, die ich damals gesehen habe. Natürlich nicht den ganzen Film, der geht ja, das ist sehr lange.
Drei Stunden geht er.
Und das hat mich sehr beeindruckt. Ne? Und als ich dann später den Film selber immer wieder mal im Filmkunsthaus gezeigt habe, hatte ich denselben Eindruck wie du auch. Trotz seiner 3 Stunden Länge ist der Film nie langweilig, sondern besticht einfach durch seine unglaubliche Kameraarbeit, Lichtarbeit auch. Schwarz-Weiß ist hier ein Medium, das ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Können wir nicht vorstellen, dass ich den Film so akzeptieren könnte in Farbe.
Okay, ne? Ja.
Da würde die ganze Atmosphäre, diese Lichtgestaltung auch, ne, die mit der Kamera verbunden ist, selbstverständlich, ne, die wäre kaputt, ne. Also das ist eine unglaubliche Arbeit und die macht es dann auch spannend und auch berührend, natürlich die Geschichte, ne. Und man fliegt durch diese 3 Stunden durch und hat am Schluss fast Lust, auch wenn es doch noch weiter ginge.
Ja, genau. Und die Dialoge, das fand ich auch bemerkenswert. Die haben etwas sehr Präzises. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber sie verleihen den Charakteren eine ziemliche Tiefe. Das ist für die Filme aus dieser Zeit, die ich sonst so kenne, nicht, ich würde mal sagen, nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dadurch fesselt er auch so. Und, und er hat auch keine so eine zu erwartende Handlung. Es ist ein wunderschönes Porträt von Menschen aus dieser Zeit. So muss man sagen. Ich bringe das nochmal deswegen zur Sprache, weil ich es einfach lohnenswert finde, über die Filme, über die wir sprechen, auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer mal zu animieren. Schaut euch doch auch gerne mal historische Filme an.
Man muss dazu sagen, Marcel Carné hat ja wunderbare Filme gemacht, aber das ist natürlich sein absoluter Topfilm und er ließ sich schon inspirieren durch den sogenannten Filmexpressionismus der Stummfilmzeit. Ne? Deswegen diesen besonderen Einsatz von Licht und Kamera, ne? Das dem Ganzen eine ganz besondere Atmosphäre verleiht. Ne? Und ja.
Lohnt sich heute noch.
Ja, genau.
Und es war, das habe ich über den Film gelesen, sehr schwierig, den Film herzustellen. 1939 hast du ja gerade gesagt. Da gab es nichts durch die Kriegszeit. Ja. Und deswegen mussten zum Beispiel, wenn in dem Film an einer Stelle ist zum Beispiel so ein reichhaltig gedeckte Tafel, da hat ein Schauspieler, also nicht ein Schauspieler des Films, aber eine Figur, die selbst Schauspieler ist, ist sehr ruhmreich geworden und hat eine gedeckte Tafel. Aber ganz oft wurde die Tafel während der Dreharbeiten leer gegessen, weil es gab ja nichts. Die Menschen hatten Hunger, es war in Kriegszeit und sie mussten teilweise versteckt drehen und es war ganz schwierig mit der Logistik. Also, dass es diesen Film überhaupt gibt, ist schon bemerkenswert.
Das ist richtig, ne? Und hat einen hohen Stellenwert nach wie vor in der Filmgeschichte Frankreichs. Ne? Mhm. Ja, und erstaunlich ist, dass er als Biberach durch die französischen Truppen besetzt wurde und dann, also 1945, ne, und das in den Jahren regelmäßig dann im Kino meines Großvaters die französischen Truppenfilme schauen durfte, natürlich in Französisch, original, und dann dass so ein Film dann dafür auch ausgewählt wurde, mit 3 Stunden, ja. Und man hat dabei erwartet, dass so nicht nur die Offiziere und der Gouverneur, sondern natürlich auch das Fußvolk unter den französischen Soldaten so etwas dann akzeptieren würde. Und ich glaube, das haben sie auch, ne? Mhm.
Ja. Also, wer mehr darüber erfahren möchte, schaut doch gern mal, ihr findet den Film garantiert irgendwo, sonst schreibt uns eine Mail, dann kriegen wir das auch immer hin. Dann helfen wir weiter, wo ihr den Film finden könnt. Er lohnt sich.
Ja.
So, wir wollen heute aber nicht über die Vergangenheit, sondern doch natürlich über die Vergangenheit, aber die nähere Vergangenheit sprechen, nämlich über die Filmbewertungsstelle. Die Filmbewertungsstelle in Wiesbaden, die ist dafür da, für Filme Prädikate zu verleihen, mit denen die Kinobetreiber dann auch zeigen können, dass die Filme, die sie haben, hochwertig sind. Also Das sind ehrenamtliche Jurys, die schauen sich die Filme gemeinsam ein und verleihen dann entweder das Prädikat wertvoll oder das Prädikat besonders wertvoll oder auch kein Prädikat. Also das ist nicht gesetzt, dass man das bekommt. Und jetzt wollen wir heute mal drüber sprechen, wie ist das eigentlich in so einer Jury? Wir wollen ein bisschen dahinter blicken. Wie ist das heute? Weil die sind ja auch tatsächlich unter Druck geraten, die Prädikate. Ja, vielleicht fangen wir doch einfach mal damit an, wie du überhaupt mit der Filmbewertungsstelle in Kontakt gekommen bist.
Also zunächst mal muss ich dann auch erklären, wieso es diese Filmbewertungsstelle gibt.
Ja.
Heute heißt sie sogar Film- und Medienbewertung, nicht nur Filmbewertung, ja. Denn Film ist jetzt auch verschiedenen Medienebenen zu sehen, ja, und zu hören. Also 1945, als Deutschland besetzt wurde, war es den Besatzungsmächten klar, dass sie sofort irgendetwas tun mussten, um dieses total zerstörte und zerbombte Land und in tiefstem Hunger versunken, etwas tun müssen, um eventuell, die Ahnung war da, um Aufstände, ne, und so zu vermeiden, ja. Und klar, der Bereich der Kultur ist dann etwas, was am leichtesten vielleicht dann zu organisieren ist und auch im ehesten dann halt auch da ist für eine kaputte Bevölkerung, um aus dem grauenhaften Alltag zu entfliehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und so war es den Alliierten also ganz klar, sie müssen da was tun, ja. Und in erster Linie, ne, war es selbstverständlich das Medium Film, ja. Das was anderes gab's ja nicht, ne? Vielleicht noch ein Volksempfänger, ne? Sofern die einer überlebt hat, ne? Also mit Radio, ne? Aber man konnte damit halt weite Teile der Bevölkerung erreichen, ja? Das hat ja auch das Dritte Reich ausgenutzt. Propagandaminister Goebbels, ne, hat das Medium Film inklusive der berühmten Filmwochenschau natürlich als grandioses Propaganda-Instrumentarium benutzt, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die ersten, die sofort reagiert haben von den Alliierten, waren übrigens die Russen, ja. Schon Wochen nach der Besetzung von Berlin haben die und den übrigen Städten, die in der sowjetischen Besatzungszone dann waren, dafür gesorgt, dass die noch bestehenden Kinos wieder spielen durften. Selbstverständlich wurden die Filme dann vorher ausgewählt, ne, damit nichts dabei war, was Richtung Nazi-Propaganda ging. Und durften dann die deutsche Bevölkerung wieder in die Kinos, um diese Filme anzuschauen. Was in aller Regel dann halt Filme waren, so aus den 30er, 40er Jahren, ja, selbstverständlich, ne. Auch bevorzugt Komödien, ja, wie Drei von der Tankstelle, der 1930 entstanden ist, der erste deutsche Tonfilm, aber immerhin, ja. Gut, und genauso schnell reagierten übrigens die Franzosen, auch in Biberach deswegen, schon Wochen nach der Besatzung konnte mein Großvater das Kino wieder aufmachen. Natürlich an verschiedenen Tagen waren nur Vorstellungen für die Besatzungssoldaten, aber dann 3-4 Tage durften auch die deutsche Bevölkerung dann Filme sehen. Und ähnlich schnell waren die Briten, die also Wiesbaden und Hessen besetzt hatten, ja. Und die hatten dann sogar die Idee, wir müssen nicht nur jetzt das Medium Film mit einbeziehen in einen Wiederaufbau Deutschlands, sondern auch dafür sorgen, dass es alles in geregelten Bahnen abläuft. Und so kam sie auf die Idee, das Schloss in Wiesbaden-Biebrich, das ist ein Stadtteil von Wiesbaden, ja, direkt am Rhein gelegen. Wiesbaden selber ist ja mindestens 10 Kilometer weg vom Rhein, ja, in einem Tal. Und Biebrich ist ein Ortsteil, der direkt am Rhein verlief. Und dort ist das berühmte Nassauische Schloss in Wiesbaden-Biebrich. Und das haben die Briten dann benutzt, um hier alles anzusiedeln, was mit dem Film in Verbindung gebracht werden kann und was dem Film dienen kann. Zum Beispiel die freiwillige Selbstkontrolle. Sie wussten, dass alle Filme, die irgendwann mal in Deutschland zu sehen sind, erst kontrolliert werden müssen. Und deswegen die freiwillige Selbstkontrolle. die aber nicht dazu dient, Filme zu zensieren und zu schneiden, sondern festzustellen, ab welcher Altersgruppe der Film unbedenklich ist. Mhm. Ab 0, 6, 12, 16, 18, ja. Also hat nichts mit einer Filmempfehlung zu tun für in Richtung Jugend, sondern ob der Film für Menschen in einem bestimmten Alter ungefährlich sind, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das zweite, die Filmbewertung, ja. Man wollte den Film auch künstlerisch bewerten und mit einem Prädikat, wenn er es verdient, ausstatten. Und dann dazu kam noch als Hintergrund, das Prädikat wertvoll oder besonders wertvoll sollte dazu dienen, den Kinos eine Erleichterung beim Abspielen zu liefern. Mhm. Der Hintergrund ist, dass in allen Bundesländern eine sogenannte Vergnügungssteuer erhoben wurde für unterschiedlichste Dinge, aber auch natürlich für den Film.
Ja.
Diese Vergnügungssteuer war zum Teil sehr heftig, ne? Also aus meiner eigenen Erfahrung in Biberach, die war bis zu 25% vom Umsatz, vom Kartenumsatz, Vergnügungssteuer, ja. Neben den üblichen Steuern, man musste normale Umsatzsteuer zahlen und das ist eine reine Vergnügungssteuer gewesen, ja. So, und die konnte man reduzieren als Kinobetreiber durch den Einsatz von prädikatisierten Filmen. Wertvoll, und dann waren da auch Staffelungen. Ein Film, der besonders wertvoll hatte, hat noch eine größere Reduzierung der Vergnügungssteuer hervorgerufen.
Okay.
So, jetzt hat man natürlich auch viele Filme, die reinen Unterhaltungsfilme der 50er Jahre, ob es Heimatfilme waren oder sonst Filme, die kein Prädikat hatten vielleicht, die haben dann tatsächlich keine Reduzierung der Vergnügungssteuer bekommen, aber da konnte man trotzdem zusätzlich eine Vergnügungssteuerreduzierung dadurch zu erlangen, indem man im Vorprogramm einen sogenannten Kulturfilm gezeigt hat.
Mhm, okay.
Das ging sogar so weit, dass man dann mal in einer gewissen Zeit sogar zwei Kulturfilme zeigen konnte, ne? Einen am Beginn vor dem Hauptfilm und einen nach dem Hauptfilm. Wobei man dazu sagen muss, dass da meistens das Kino dann schon wieder leer war, ne? Aber immerhin, man konnte nachweisen, zwei prädikatisierte Kulturfilme, auch die wurden in der Filmbewertungsstelle bewertet. Nicht nur die Langfilme, sondern auch die sogenannten Kulturfilme, die in aller Regel vielleicht 15, 20 Minuten waren, ja. Und die haben dann die Reduzierung der Vergnügungssteuer erbracht. Eine weitere Niederlassung in diesem Schloss, die dort angesiedelt wurde, war der Hauptverband Deutscher Filmtheater, der natürlich dann die gesamte Kinolandschaft in Deutschland, in diesem Fall in Westdeutschland, dann praktisch organisierte. Ne? Mhm. Und als übergeordnete Organisation die sogenannte SPIO, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Mhm. Diese Spitzenorganisation der Filmwirtschaft überdeckelte alle Verbände, die mit Film zu tun hatten. Also den Verband der Kinos, Hauptverband Deutscher Filmtheater, der Verleiherverband, auch der war dann in diesem Schloss in Wiesbaden-Biebrich angesiedelt. Der Verleiherverband war die Organisation der Filmverleiher, die die Filme in die Kinos brachten. Mhm. Ja, dann der Produzentenverband, ja.
Okay.
Ja, und viele andere, die waren alle in diesem Filmschloss, hat man dazu dann gesagt, ab 1945 vertreten. Ja.
Auch die Gilde?
Nein, die gab es erst 1953 und die wurde in Mannheim gegründet.
Aber die hatte dann keinen Platz mehr da oder sollte
nee,
da auch
nee,
nicht?
Nee, das war dann ja eigentlich eine selbstständiger Verein, ein e.V., der gegründet wurde von engagierten Kinomachern, ja, war aber jetzt nicht in dieses Konzept, in diesem Konzept vorgesehen, das die Alliierten damals kreierten.
Also die Alliierten haben alle damals existierenden Verbände und Strukturen genommen, so sie dort zentralisiert.
Genau, das war federführend. Ja. Die Briten, ja, und später sind die dann der Reihe nach verschwunden aus dem Schloss, haben an zum Teil unterschiedlichen Standorten in Deutschland ihre Organisationen aufgeschlagen und am Schluss blieb als einzige im Schloss übrig die Filmbewertung, also die FBW. Und ich bin erstmals in Kontakt gekommen mit dieser FBW im Jahr 1968. Ich habe dann noch studiert in Mannheim, BWL, und mein Professor, der für Betriebswirtschaftslehre zuständig war, Professor Bergner, war erstaunlicherweise, was ich dann festgestellt habe, eines Tages, als ich recherchiert habe über ihn in der Bibliothek von der Uni in Mannheim. Er war vor dem Zweiten Weltkrieg für den großen UFA-Konzern der sogenannte Controller. Ja. Also, der zuständig war für das Kontrollsystem, das übergeordnete, die UFA war der größte Kinokonzern, und auch Filmkonzern, ja, also hat auch produziert, selbstverständlich, war auch Verleih, hatte aber eine Theatersparte und hatte viele, viele Kinos, vor allem in den Großstädten in Deutschland, ne, was dann selbstverständlich im Dritten Reich benutzt wurde, denn das hat sofort das Dritte Reich dann kassiert. Ne. Danach gab es die UFA wieder, aber wie gesagt, vor dem Zweiten Weltkrieg war dieser Professor Bergner der Controller für die gesamte UFA. Und das hat er mir dann auch erzählt, dass er immer wieder unterwegs sein musste, mal in der Stadt, und ist dort unangemeldet aufgetaucht, um zu schauen, ob diese riesigen Kinounternehmen auch ordentlich geführt wurden, ob die Finanzen stimmten und so fort und so fort. Ne? So. Und da hat er natürlich seine Leidenschaft für das Medium Film überhaupt selbst entdeckt und begonnen, eine Enzyklopädie der Filmwirtschaft zu schreiben aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Er war ja ein Betriebswirt, ja. Ne? Ja. Und hat dann auch eine Berufung bekommen als Professor für Betriebswirtschaft. Und hat 9 Bände geschafft, also das Atelierwesen, Filmproduktion, Filmverleih, Schauspielwesen, egal alles, was mit Musik, egal jede Komponente, die mit Film zu tun hat, hat er ein eigenen Band gewidmet, und das alles aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Dann hat er einen Ruf bekommen nach Afghanistan zum Aufbau der Universität in Kabul.
Ach.
Die erste Universität in Afghanistan, in Kabul, und ist dann in den Jahren, die er dort war, schwer krank geworden an Malaria. Und zwar so schwer, dass er dann tatsächlich Afghanistan verlassen musste und hat aber einen Ruf bekommen, mittlerweile dann an die Universität in Mannheim, wo er früher schon war. Und hat sogar einen Assistenten auf Afghanistan, sein persönlicher Assistent von der Uni in Kabul hat er mitgebracht, ne? Den habe ich auch kennengelernt. So, und als der Professor Bergner nun erfahren hat, dass ich also aus einem Kinohaus entstammt bin, mein Vater sogar Filmregisseur war, mein Großvater das erste Kino schon 1912 eröffnet hat, hat er gesagt, also das wäre ihm ein Herzensanliegen, wenn der letzte und 10. Band, den er nicht mehr schreiben konnte, weil er ja dann Universitätsprofessor war, wenn ich das übernehmen würde. Und er würde sogar dafür sorgen, dass das dann bei dem Verlag, wo die ersten 9 Bände herauskam, dass mein 10. Band dann also da mit eingebracht würde. Also hat er mir den Auftrag gegeben für eine Diplomarbeit. So. Und zwar mit dem Titel Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Kinos nach 1945 mit einem großen Epilog über die Entwicklung von Urbeginn an, also von 1875, 1895 bis 1945. So. Und dann fing ich an zu recherchieren, ja, ja. Und bin durch ganz Deutschland durch, überall, wo ich Material finden konnte zu dem Thema, und bin dann auch gelandet bei der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden. 1978 bin ich dort zum ersten Mal aufgeschlagen und war dann in diesem Filmschloss, wo noch alle Verbände drin waren zu der Zeit, ne? Und konnte dann natürlich mit den anderen Verbänden auch, die dort untergebracht waren, Kontakt aufnehmen. Und das war also sehr, sehr hilfreich, was aber dazu führte, dass ich am Schluss dann eine Diplomarbeit mit fast 300 Seiten hatte. Der Bergner hat mir eine glatte 1 dafür gegeben und hat dann gesagt, also bitte bleiben Sie doch da, na, Sie können bei mir Assistent werden, dann können Sie bei mir auch promovieren. Mit der Arbeit ist die Promotionsschrift schon erledigt. Ja. Aber gut, ich bin ja dann nach dem Studium 1973 sofort nach gebracht zurück und bin ins Kino wieder eingestiegen.
So, das heißt, aber vom Umfang her wärst du eigentlich Dr. Kutter, aber dir wurde nie der Titel Gottes verliehen.
Nee, Gottes Willen. Also den Ehrgeiz hatte ich nie und ich war ja nie ein Mensch, der besonders hier auf solche Dinge
Titel Wert legt.
Genau, ja, genau.
Nee. Aber die Leistung, die muss man anerkennen, die du da in einem Umfang erbracht hast, das, muss man vielleicht mal
feststellen. Das war gewaltig für damals. Ne? Ich musste alle Universitäten damit versorgen, die haben mich angeschrieben und dann auch viele aus der Branche haben mich gebeten um ein Exemplar. Ich musste da also, ich glaube, 200 oder 300 Stück musste ich drucken lassen. Ja.
Das ist viel.
Aber der Kontakt nun zu diesem Schloss war da. Ne?
Ja.
Und ich habe ja dann, wie gesagt, als nicht normaler Kinomacher begonnen in Biberach, sondern mich sofort in Filmförderung und Engagement ganz allgemein in Art und Weise, wie ich Filme einem Publikum vermittle, eingebracht. Und so bin ich in viele Verbände natürlich gekommen, unter anderem die Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Mhm. Und dann meine Kontakte zur Bundeszentrale für politische Bildung, die Landeszentrale in Stuttgart und das Deutsche Filminstitut und so fort. Durch diese Kontakte wurde ich dann offensichtlich auch im Baden-Württemberg im Ministerium für Wissenschaft und Kunst aufmerksam. Und die haben mich dann vorgeschlagen, bei der Film- und Medienbewertung in Wiesbaden als Jurymitglied mitzumachen. Und daraus wurden dann letztendlich 40 Jahre am Stück.
Wow.
Ich habe aufgehört am 31. Dezember 2023.
2023.
Da waren dann 40 Jahre voll. Und begonnen habe ich zunächst als sogenannter Beisitzer, als Juror, als Beisitzer. Und wir waren immer zu fünft, ein Vorsitzer und vier Beisitzer. Und nach den 3 Jahren als Beisitzer war ich schon Vorsitzer geworden. Und habe also praktisch von den 40 Jahren dann 37 Jahre als Juryvorsitzender gewirkt. Was auch bedeutet, dass man nicht nur die Jury leitet, sondern dann halt auch die Gutachten für die Prädikate oder keine Prädikate zu schreiben hat. Das kann ich jetzt mal erzählen. Es gibt natürlich Richtlinien für die Bewertung der Filme, die vorgegeben sind und abgesegnet durch die Kulturministerien. Dazu muss man sagen, dass die Filmbewertung ein Kind der Kulturministerkonferenz ist, aller Bundesländer. Die entsenden dann je nach Größe zwischen 5 und 3, 2 oder sogar nur 1 Vertreter in diese Filmbewertung nach Wiesbaden. Und aus der Gesamtzahl der Vorgeschlagenen werden dann rund 5 sogenannte, ursprünglich waren es sogar nur 3, jetzt sind es insgesamt, haben ja die neuen Bundesländer noch dazu bekommen, ja. Jetzt sind es mittlerweile 5 Vorsitzer, die dann die Sitzungen leiten, ja. Und im rollierenden System werden diese Jurys besetzt, so dass keine Manipulation möglich ist, ne. Das geht also nach dem Länderalphabet, nach dem Namensalphabet, ne, wird es gemixt, ne, so dass nie die gleichen Jurys zusammen sind.
Okay, ja.
Hängt auch damit ganz wichtig zusammen, dass wenn ein Film zum Beispiel eine Ablehnung bekommt, kein Prädikat oder der Antragsteller sagt, mein Film sollte besonders wertvoll haben, hat jetzt aber nur wertvoll gekriegt und dann kann er Widerspruch einlegen. Dann wird der Film in einer neuen Sitzung dann wieder gesichtet, ne? Und dann muss natürlich die Jury ganz anders zusammengesetzt sein. Und durch dieses rollierende System ist es gewährleistet, ne? Man hat etwa 16 Sitzungswochen im Jahr und die von Montag bis Freitag dauern. Und in aller Regel sind die Beisitzer durch die Vielzahl, die entsendet werden von den einzelnen Bundesländern aus den Kulturministerien heraus, 1, maximal 2 Mal dabei. Und die Vorsitzer natürlich mehr. Ne? Also in der ersten Zeit dann nach meinen ersten 3 Jahren, als ich dann zum Vorsitzenden wurde, hatte ich zum Teil 5 bis 7 Sitzungswochen im Jahr.
Oh ja, das ist viel.
Und auch was man da an Filmen sieht, das ist unglaublich. Ne?
Ja.
Ein Sitzungstag sieht so aus, man beginnt morgens um 9 Uhr und das geht dann mit einer Stunde Mittagspause bis abends manchmal 7, 8 Uhr. Und man sieht die Filme alle komplett, Abbruch ist nicht zulässig. Und nach Ende eines jeden Films wird sofort diskutiert.
Ja.
wird hell gemacht im Sitzungssaal, das ist wie ein Kino mit 100 Plätzen, wunderschön eingerichtet mit aller technischer Perfektion in diesem Schloss in Wiesbaden-Biebrich. Und dann wird sofort diskutiert, ne, ausgiebig. Der Vorsitzende leitet diese Diskussion und macht sich natürlich auch die eine oder andere Notiz, ne, über das, was gesagt wurde. Denn das Ganze soll ja auch dann irgendwo eine Art Sitzungsprotokoll sein und nicht nur der reine persönliche Text des Vorsitzenden, der dann tatsächlich das Gutachten schreiben muss. Ja. Und dann wird sofort darüber abgestimmt, ob der Film ein Prädikat kriegt und welches. Und dann kommt sofort der nächste Film dran. Das ist eine bunte Mischung meistens. Das sind also Langfilme, das sind halblange Filme dabei, sind auch Kurzfilme dabei, durcheinander bis abends. Ne? Also so in der Spitze hat man 8 bis 9 Filme am Tag.
Wow.
Ja? Und ich als Vorsitzender, der sehr verantwortungsvoll war, dass die anderen liebe Vorsitzenden nicht so gerne machen, ja, die schreiben das zum Teil dann zu Hause und schicken es dann ihr Gutachten. Aber ich war der Meinung immer, ich muss es sofort machen, weil es dann frisch noch im Kopf ist. Ne?
Ja, okay, ja, klar.
Während dann meine Jurymitglieder dann abends halt zum Essen sind und in Rheingau oder sonst wie fröhlich, habe ich mich hingesetzt und habe dann zum Teil bis nachts 12, 1 Uhr die Gutachten noch geschrieben, komplett. Und zwar direkt in den Rechner des Instituts, ne? Und so dass die Mitarbeiter am nächsten Vormittag das schon fix und fertig bearbeiten und auch rausschicken können an die Presse und an die Antragsteller zum Beispiel. Ganz am Anfang, da gab's ja noch nicht die Computerzeit, war so, dass dann nach der Diskussion zu einem Film dann die Sekretärin des Hauses kam und die hat dann das Gutachten notiert, dass der Vorsitzende direkt ihr diktiert hat.
Ach ja, okay.
Das war also die hohe Kunst
des Tippens, oder?
Nicht des Tippens, nee. Die hat halt geschrieben, was er ihr diktiert hat. Man muss sich das vorstellen, der Vorsitzende hat die Sitzung geleistet, hat sich höchstens ein paar Notizen gemacht über den ein oder anderen schönen Satz, den einer der Jurykollegen verfasst hat, aber dann kommt das komplette Gutachten und das kann man so als als großartiges, schöne Filmkritik auch bezeichnen.
Verstehe, ja.
Das hat der Vorsitzende dann praktisch aus dem Kopf raus und dann noch in Anwesenheit der Beisitzer direkt der Sekretärin diktieren müssen. Ja, und hat nicht die Chance gehabt, dann an einem Tisch zu sitzen und das selber zu schreiben und seine Gedanken machen, wie formuliert das oder so, sondern alles aus dem Kopf raus.
Ja.
Also, da kriegst du die höchste Stufe der Sprache und der Konzentration, um dich nicht lächerlich zu machen vor den lieben Kollegen. Ja. Das habe ich gelernt. Ne?
Wow,
Und das hat mir bei vielem unglaublich geholfen. Fantastisch. Ne? Ja, gut, später habe ich ja dann einen Computer gehabt und habe es dann selber geschrieben. Da gab es auch keine Sekretärin mehr. Ne?
Ja.
Aber das waren schon spannende Zeiten damals, muss man wirklich sagen. Ja. Und dann muss man selbstverständlich nach den Richtlinien vorgehen. Also ich will jetzt da keinen Vortrag halten, wie die aussehen, diese Richtlinien. Aber in erster Linie ist es mal zweigeteilt. Einmal inhaltlich, dramaturgisch. Das heißt also der Spannungsbogen, die Dramaturgie, wie der ganze Film angelegt ist vom Drehbuch her. Dann das zweite selbstverständlich, das Handwerkliche. Also die Inszenierung, dann die Schauspielkunst, dann die Ausstattung, die Musik, die Montage, die Kamera und so fort. Ne? Und diese ganzen Punkte sollte man eigentlich dann in diesem Gutachten dann auch mit einbringen. Ja. Also nicht ganz
ohne das alles unterzubringen. Ja.
Genau so ist es. Ne?
Hast du denn, wie oft kam es vor, dass du Filmen das Prädikat vorenthalten hast? Oder, also vorenthalten ist das falsche Wort, aber dass du der Meinung warst, der Film verdient jetzt kein Prädikat?
Naja, man ist ja dann insgesamt zu 5, ne? Und die Abstimmung ist eindeutig so, dass man also beim höchsten Prädikat braucht man eigentlich fast eine Einstimmigkeit, bei wertvoll genügt eine Mehrheit. Aber Es war früher dann tatsächlich schon so, dass man so 50-50 Filme mit Prädikaten auszeichnete, unterschiedlich wertvoll oder besonders wertvoll, und andere Filme dann tatsächlich das Prädikat verweigern musste. Ne? Mhm. Und im Lauf der Jahrzehnte hat sich dann auch das Antragsvolumen verändert. Man muss dazu sagen, dass diese Beantragung auf ein Prädikat, das kostet auch Geld, und das wird bemessen nach der Filmlänge. Mhm. Ja, übrigens parallel dazu bei der freiwilligen Selbstkontrolle. Wenn die Filme auf die Freigabe bewerten, geht es auch nach der Filmlänge, mhm, Gebühren, ja. Und die sind ganz schön flott dann, ja. Und dann wird sich schon jemand überlegen, ob er das Geld, das er vorher sogar schon zahlen muss, vor der Bewertung, ob er das Risiko eingeht, dass er dann hinterher kein Prädikat bekommt. Mhm. Und insofern hat sich im Lauf der Jahrzehnte, vor allem bis in die heutige Zeit hinein, das dann schon so in die Richtung bewegt, wie will ich das formulieren, ja. Also es werden eigentlich schon, der Antragsteller macht sich so schon selbst eine Vorauswahl. Ne? Mhm, also einreichen tun zum Teil die Produktionen, zum Teil auch manchmal die Filmverleiher, die Filme herausbringen in die Kinos. Ne? Und die machen schon sich eine Selbstkontrolle, hat der Film überhaupt eine Chance, ein Prädikat zu kriegen, sodass die Wahrscheinlichkeit der eingereichten Filme, die ein Prädikat bekommen, mindestens schon bei 80-90% liegt.
Mhm. Ja. Okay.
Der sogenannte, die sogenannten einfachen Filme, die kein künstlerisches Prädikat bekommen könnten oder sollten, wird immer geringer, was Gesamtkomplex der Einreichungen anbelangt.
Mhm. Ich habe auch zwei Prädikate mit den zwei Filmen, die ich gemacht habe. Beim ersten Mal war es so, da wurde mein Film zuerst auf den Filmtagen Oberschwaben gezeigt und da hatte ich auch Zuschauer schon. Und erst als ich dann über einen kleinen Verleiher dazu gekommen bin, den Film groß rauszubringen, wurde ich angefragt, ob ich es dort einreichen möchte. Und da hatte ich dann natürlich gute Hoffnung und dann hat das auch geklappt und alles gut. Aber beim zweiten Film hatte ich das alles nicht. Und da habe ich mir tatsächlich wirklich sehr lange überlegt, ob ich das Geld investieren möchte. Ja. Ich war ja unabhängiger Filmemacher, hatte auch keine Finanzierung dafür und das ist eine Stange Geld. Ich habe mich dann am Ende tatsächlich dafür entschieden, hatte aber auch lang gebibbert. Also bis dann die Entscheidung da war, also ich hatte, weil ich einfach selber kein Gefühl dafür hatte, eben wie bewertet wird und in welcher Form, also hat so ein kleiner unabhängiger Film die Chance darauf, ne? Hatte ich wirklich Sorge, ja, gut, das ist jetzt im dümmsten Fall halt Geld ausgegeben und dann habe ich nichts davon. Aber es ist dann gut ausgekommen. Also ich hatte zweimal das Prädikat wertvoll, für dass ich, wie gesagt, unabhängig und allein das alles gemacht habe. So da.
Respektabel, muss man sagen. Ja. Dazu sollte ich jetzt noch erwähnen, ist es heute selbstverständlich mehr eine Freiwilligkeit, so einen Antrag zu stellen auf ein Prädikat, um den Film in der Vermarktung dann halt ein besonderes Emblem zu verleihen. Ja, ein besonderes Prädikat im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Dass er was, doch was sehr Gelungenes ist. Mhm. Ne? Die Befreiung von der Vergnügungssteuer, die ja früher also für viele Filme dann ausschlaggebend war, hier vorzulegen für eine Bewertung. Ne? Die ist dann irgendwann weggefallen. Also so in den 80er Jahren ist die Vergnügungssteuer dann eingestellt worden, bundesweit. Mhm. Ne? Und insofern eine wichtige Komponente bei der Überlegung, reiche ich einen Film zur Bewertung ein. Ja? Mhm.
Es wird ja sogar tatsächlich darüber nachgedacht, die Prädikate abzuschaffen. Also im vergangenen Jahr hat es von Staatssekretärin Claudia Roth die Überlegung gegeben, die beiden Prädikate einzustellen, weil sie eben auch sagt, das ist nur noch ein Marketinginstrument. Mhm. Da hat sich natürlich die Filmwirtschaft und die Filmemacher und die Filmverbände gewehrt. Braucht's die? Ich frage jetzt dich mal ganz provokant,
also braucht's die Prädikate noch? Zu dem Wort von Frau Roth, ne, die meiner Meinung nach nicht sehr kompetent war. Und wir können nur glücklich sein, dass sie jetzt nicht mehr die Beauftragte für Kultur und Medien beim Bundeskanzler ist, sondern jemand Neues dazu kommt, Kompetenteres. Ne? Es ist dummes Zeug, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Hier geht es um Filmkultur und nicht um Marktwirtschaft. Mhm, ne? Ja? Film gehört zur Kultur. Ne? Mhm. bekannt dazugehören. Natürlich gibt es genügend Filme, die man nicht unbedingt als sehr kulturell bezeichnen kann. Aber Film ist ein Medium, das zum Bereich Kultur zählt. Und es gibt unendlich viele Filme, die im wahrsten Sinne des Wortes als kulturelles Werk bezeichnet werden können. Mhm. Und wenn dann Antragsteller heute hingehen und sagen, ich möchte meinen Film mit einem Prädikat ausstatten und zahle dafür auch Geld, dann ist es nicht unbedingt jetzt aus marktwirtschaftlichen Gründen, das war es vielleicht früher so, ne, als das Prädikat noch eine Vergnügungssteuerreduzierung erbrachte. Aber heute ist es ein reines, wie soll ich sagen, ja, eine Ausschmückung und ein positives Emblem für einen Film, mit dem man tatsächlich den Menschen im Kino und in anderen, die auch beim Streaming oder auf DVD, egal wie, dann zeigen kann, hier, der Film ist kulturell besonders hervorgehoben, durch das Prädikat. Mhm. Ne? Und dann hat das noch nicht mit Marktwirtschaft zu tun. Also das ist, kann ich nicht verstehen, was Frau Rother meinte. Ne? Und hoffentlich wird bei der Novellierung des Filmförderungsgesetzes, das sie jetzt noch durchgepeitscht hat zum Jahresende, also kurz zum Ende der Ampelkoalition, dass hier nochmal überarbeitet wird und vor allem die, was überhaupt nicht mehr drin vorkam, die Kinolandschaft und solche Dinge wie die FBW, dass das alles nachgebessert wird. Mhm. Ne? Das ist äußerst wichtig.
Mhm. Ist für die Zuschauer und Zuschauerinnen ja auch einfach ein Hinweis, was sich lohnt. Ja. Und es hat ja auch die Filmbewertungsstelle selbst in der Hand, welche Filme sie auszeichnet. Das ist halt dann die große Frage, muss man zum Beispiel einen Marvel-Film das Prädikat verleihen? Also wahrscheinlich nicht. Das ist tolles Kino, das will man denen ja auch nicht absprechen, aber ob es kulturell so wertvoll ist, so Comic-Helden da.
Ja gut, man kann einen Film ja auch aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus betrachten. Ja. Also in Sitzungen in früheren Zeiten, also vor 30 Jahren, da habe ich dann auch schon mal dann, wenn ein oder zwei Juroren bei mir in der Sitzung waren, die gesagt haben, also warum soll so ein Film ein Prädikat geben, ja? Da sage ich, ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Also nehmen wir mal ein Extrembeispiel. Letztes Jahr in Marienbad, ne? Alleroberste Filmkunst, ne? Für viele gar nicht verständlich, ne? Mhm. Ja, von Alain René. Der hat besonders wertvoll bekommen. So, und jetzt diskutieren wir gerade über einen James-Bond-Film.
Mhm.
Ja?
Ja, ja.
Und dem wollt ihr kein Prädikat geben. Ja. Warum?
Das ist eine berechtigte Frage, ja, genau.
So. Und jetzt schaut euch mal diesen Film an. Ja. In den Richtlinien der Filmbewertung steht drin, man muss jeden Film in seinem Genre auch bewerten.
Okay.
So. Und jetzt letztes Jahr ein Marienbad oder Kinder des Olymp. Das ist ein ganz anderes Genre, ne?
Ja.
Und hier haben wir das Genre, ja, im weitesten Sinne natürlich auch Unterhaltungsfilm, aber das ist jeder Film. Mhm. Nein, das ist hier das Genre eines Spionage-Agentenfilms, ne? So, und da gibt's unendlich viele Filme, ne? Denkt daran, an das Fernsehen mit ihren Hunderten von Tatorten und ähnlichen Dingen, ja? So, und jetzt haben wir hier einen James-Bond-Film, der aber was aufzuweisen hat. Mhm. Eine unglaubliche Kameraarbeit, Ausstattung, schauspielerisch perfekt, ne? Montage, Vertonung mit Musik und so fort, alles oberste Sahne. Ja. Nicht jeder Bond ist vielleicht so, aber das in dem Fall war es einer. Ne? So, also handwerklich, ne? Auch dramaturgisch, ne? Egal wie man den Film anschaut, ist alleroberste Sahne in seinem Genre.
Ja, ja.
Also hat er auch ein Prädikat verdient. Und da hat er hinterher das BW gehabt. Mhm. Ja. Und mancher in der Presse regt sich dann auf, wie können die dem besonders wertvoll geben, so ein James-Bond-Film und so. Ne? Mhm. Ja. Und dann muss ich halt dann als Vertreter, ich war ja nicht nur Vorsitzender der Jurys, sondern jahrzehntelang auch der Repräsentant der FPW. Das heißt, wenn es an die Presse ging und irgendetwas los war, dann musste ich vorne hinstehen, ja.
Ach, okay.
Und das da haben auch sie vertreten, dich. Ja. Und das konnte man dann wirklich begründen, ja.
Ja,
ja. Das größte Beispiel für Aufregung ging tatsächlich um einen Film herum, der hieß Rambo.
Rambo, ah, ja. Toller.
So.
Sylvester Stallone in der Hauptrolle,
ja.
Filmklassiker.
Ja.
Wenn man ihn heute anschaut, also damals war es ein, galt er als, und galt ihn, galt vielleicht auch immer noch als brutales Werk. Er hat sehr brutale Elemente, aber wenn man ihn heute anschaut und mit modernen Filmen vergleicht, ist der gar nicht mehr so, wie man ihn damals empfunden hat. Das will ich nur mal kurz einwerfen.
Ja,
und aber hohe jetzt, Diskussionen und Kontroverse, ja.
So,
ja.
Und jetzt, da würde ich auch gern was dazu sagen, denn wir sind sehr geprügelt worden damals.
Ach.
Ich war sogar bei diesem ersten Rambo mit besonders wertvoll beteiligt. Ne? So, und da gab es dann insgesamt sogar 3 Rambo-Filme. Der zweite war noch relativ okay. Und dann kam der in Afghanistan spielte.
Ah,
das war eine reine Verherrlichung und so fort. Ne? Also, und dann hat sich im Nachhinein die Presse furchtbar drüber auf, wie können die Rambo-Filme, und da wurde alles natürlich über einen Kamm geschert, alle 3 Filme, wie können die besonders wertvoll geben und sind die Idioten da und so, also schlimm. Ne? Also, aber dann auftritt Adrian Kutter zu diesem Film. Also wenn man den Rambo 1 sieht, nicht 2 und 3, nur den Rambo 1, um was geht's in diesem Film? Ja, da landet ein GI, der 5 Jahre in Vietnam seinen Kopf hingehalten hat. Ne? Und das Entsetzliche ist dann, der landet in den USA dann.
Ist in einer Kleinstadt,
genau. Ist Leben davon gekommen.
Ja.
So. Und das Entsetzliche ist nun, wie die Amerikaner mit ihren GIs, mit ihren Vietnam-Heimkehrern umgegangen sind. Da war eine Aussage von Sylvester Stallone sogar in dem Film schlagend dafür. Ich habe jahrelang mein Leben eingesetzt in Vietnam für diesen Krieg, ne, und auch für mein Vaterland USA. Und zurück kümmert sich überhaupt niemand mehr um mich. Ne? Wir sind arbeitslos, wir haben kein Geld. Ne? Die kriegen gerade noch ihr letzten Lohn ausbezahlt in Saigon, bevor sie geflogen werden. Und das hauen sie meistens in einer Nacht noch auf den Putz, ist ja logisch. Ne? Viele auch im Alkohol und Drogen auch, ne? Weil sie denn das ganze Trauma des Krieges, dieses entsetzlichen Vietnamkrieges gar nicht verarbeiten konnten anders. So, und jetzt werden die da abgesetzt, in aller Regel in einem Ort, wo sie eingemustert wurden, irgendwo in der Botanik. Kein Mensch kennt den Menschen mehr, es gibt keine Freunde mehr, es gibt keine Verwandten mehr und da wird er abgesetzt in seiner zerschlissenen Uniform, kein Cent in der Tasche, ne? Und niemand kümmert sich um ihn. Da gibt's kein Resozialisierungssystem für diese GIs, keiner kümmert sich drum. Und dann, das hat er dann auch gesagt, dort habe ich mein Leben eingesetzt, habe Millionenwerte an militärischem Material verwaltet, für das ich zuständig war. Flieger und alles Mögliche. Und hier kriege ich noch nicht mal mehr eine Anstellung als Müllmann. So, das sagt alles, ne? Das ist mal die eine Komponente, dass hier eine ganz große soziale Kritik an der amerikanischen Regierung ist, wie sie mit ihren GIs aus Vietnam umgegangen sind, ne? Fahrlässig, ne? Geradezu menschenunwürdig. Ne? Und viele von diesen GIs sind dann halt im Untergrund versackt in Drogen, im Alkoholmilieu und so fort. Ne? So, das ist das die eine Komponente in dem Film. Die zweite ist, ne, der ist nun im Süden der USA in einem Bundesland abgesetzt worden, ja, und läuft in eine kleine Gemeinde rein und will nur dort was zum Essen sich holen und dann wieder gehen, ja. Und wer kommt ihm als erstes entgegen? Ein Sheriff, ne? Und dieser Sheriff gebiert sich. Bürgermeister haben wir sicher, aber ich bin der Einzige in dieser Stadt, der alles bestimmt. Mhm. Ich bestimme über Leben und Tod, ich bestimme über alles. Ne? Dich zerlumpen da, ne? Mhm. Ja, ich komm doch, bin ja gerade aus Vietnam zurück. Ne? Wir, solche Leute wollen wir nicht. Mhm. Wir wollen keine Langhaarigen, wir wollen keine dreckigen und schmutzigen, verschwinde sofort wieder hier. Ja? Das lässt er sich halt nicht gefallen und dann wird er zweites Mal von ihm aufgewiesen. Ich wollte nur was zum Essen holen. Das kannst du woanders, aber verschwinde hier. In unserer Gemeinde hast du nichts zu suchen, ja. Mhm. Und das ist die zweite wichtige Pointe in diesem Film, wie ein selbstherrlicher Sheriff einen Ort beherrscht und entscheidet über Leben und Tod und wen man hier haben will und nicht haben will und den Umgang mit diesem Menschen, ja, der wirklich entwürdigend, ne, ist, ne? Was dann ja dazu führt, dass er ihn sofort einsperrt und dann wird er mit einem Feuerwehrschlauch abgespritzt, ne? Und dann kommt er in die Zelle rein und wird gedemütigt und geschlagen und so fort, ne? Das ist die andere Seite des Umgangs von diesen selbstherrlichen Sheriffs, ne? Und das kann man auch umsetzen auf andere Figuren in diesem Land USA. Ja. Im Augenblick denken wir mal an Herrn Trump, ne? Wie er denkt, die selbstherrlich einfach entscheiden über die anderen Menschen, ja. Ja, so. Und dann ist der Film noch sensationell gut gespielt von dem Stallone und auch von dem Sheriff, selbstverständlich, und von seinem Vorgesetzten, der ihn dann schließlich rettet, da, wenn man so will, mit einer fantastischen Kamera im unwegsamen Gebirge, ne, und dann auch nicht zu lang, ne. Schön montiert, dramaturgisch alles und nicht übertrieben. Und die Härte, die in dem Film drin ist, ist eigentlich nur die Härte, die er sich selbst zuführt. Ne? Mhm. Wenn er schwer verletzt, dann sich selbst mit seinem Messer dann die Wunde aufschneidet und dann selber zunäht. Ne?
Ja, genau, ja.
Solche Dinge. Aber keine Brutalität, keine gewollte Brutalität. Ne? Und insofern hat der Film seine Wichtigkeit als ganz wichtiger Film, als Schwert, das in die amerikanische Gesellschaft geschlagen wurde, wie sie mit ihren Menschen zum Teil umgehen und vor allem mit den GIs aus Vietnam. Und dafür hat er dann sein Prädikat besonders wertvoll bekommen, ja. Dann war Ruhe, ja, aber die anderen, ja bitte, na, es geht nur um den einen Film. Ne? Und so wird dann halt wirklich von vielen immer wieder mal in der Kritik sicher verwechselt, ja, ne? Oder in Unkenntnis der gesamten Umstände dann solche Dinge losgeschlagen. Ne? Damit muss man sich auseinandersetzen.
Es ist eine ganz neue Perspektive auf den Film Rambo. Ich habe ja gerade eben gesagt, die Gewalt, die ihm unterstellt wird, wenn man ihn aus heutiger Sicht anschaut, da ist jeder Hollywood-Film so 1000-mal gewalttätiger. Also wenn man sich einen John Wick heute anschaut, wo ja Hunderte und Tausende von Menschen eigentlich am laufenden Band getötet werden, ist das ja nichts dagegen, ne? Aber man hat sich damals auf die Gewalt konzentriert. Und das war die Kritik. Ja. Und das Hollywood-Studio hat aber auch festgestellt, oh, das zieht aber auch Menschen ins Kino, und hat dann die Gewaltelemente in den folgenden Filmen überbetont, herausgekehrt, richtig, herausgekitzelt.
Genau.
Aber der
erste
Ursprung, der Impuls, diesen Film zu machen, war nicht, jetzt machen wir mal möglichst viel Gewalt in einen Film, sondern okay, eben wir sprechen über
Drama,
die Gesellschaft.
Der Rückkehrer aus dem Vietnamkrieg darzustellen, ja. Um der amerikanischen Bevölkerung den Spiegel vorzuhalten, Und insofern ein ganz wichtiger Film gewesen damals.
Es lohnt sich, immer genauer hinzuschauen, immer genauer. Wir sind bei unserer berühmten Stunde angekommen. Jetzt könnte ich mit dir noch über viele andere Filme diskutieren, ob die das Prädikat verdient haben oder nicht.
Ja, gerne.
Das können wir auch irgendwann noch machen. Ganz vielen lieben Dank in die Einblicke in die Filmbewertungsstelle.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal, sage ich Adrian. Danke dir.
Gerne.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.